Radio 1. Der Radio Day Schmerz.
Es ist erst wenige Monate her, da hat der Tod einer 11-jährigen Berliner Schülerin die Stadt und die ganze Republik erschüttert. Das Mädchen soll sich selbst so schwer verletzt haben, dass es daran gestorben ist. Ja, bis heute ist unklar, ob Mobbing an der Schule die Ursache war und ob das Mädchen sich wirklich umbringen wollte oder ob das Ganze ein Unfall war. Autoaggression, also selbstverletzendes Verhalten, da denkt man sofort an das typische Ritzen an den Armen mit spitzen Gegenständen und an Jugendliche, bei denen das vermeintlich besonders häufig auftritt. Susanne Schoppmann ist promovierte Pflegefachfrau und Pamela Versin ebenfalls Pflegefachfrau. Die beiden sind Expertinnen für das Thema und haben einen Ratgeber dazu geschrieben. Hallo an Sie beide.
Guten Tag.
Hallo.
Wie groß ist denn das Problem Selbstverletzung, dass Sie gesagt haben, wir schreiben dazu jetzt einen Ratgeber?
Also wir hören aus der Praxis, insbesondere der nicht-psychiatrischen Praxis, also eher aus der Jugendhilfe, von Lehrern, von Angehörigen, immer wieder Fragen, was sollen wir denn eigentlich tun? Wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und das war ein Teil der Motivation, so einen Ratgeber zu schreiben. Und ich würde sagen, im Grunde geht es darum, dem Ganzen ein wenig den Schrecken zu nehmen, ohne es zu bagatellisieren.
Ja, und wichtig zu sagen ist, dass viele Jugendliche selbstverletzendes Verhalten über kürzere Zeiträume praktizieren. Das ist kein seltenes Phänomen, sondern kommt recht häufig vor. Einige Jugendliche experimentieren auch einmalig damit oder wenige Male und danach ist das für sie kein Thema mehr.
Fangen wir mal von vorne an. Warum verletzen zum Beispiel Jugendliche sich selbst? Welche Erklärungen gibt es dafür? Es gibt ja mit Sicherheit nicht nur eine.
Ich glaube, bevor man damit anfängt, muss man eigentlich sagen, dass selbstverletzendes Verhalten an sich kein neues Phänomen ist. Das gab es zu allen Zeiten und in allen Kulturen. Man findet dazu eine der ältesten Stellen in der Bibel. Also es gibt ganz unterschiedliche Motive, soll das heißen. Es gibt religiöse Motive, es gibt Selbstverletzung im Zusammenhang mit sexuellen Praktiken. Wir kennen gerade unter Jugendlichen die ganze Body Modification Bewegung, Piercings, Tattoos und so weiter. Das alles wären ja im Grunde Formen selbstverletzenden Verhaltens. Aber solche, die wir nicht als krank betrachten.
Das wäre meine nächste Frage. Ab wann wird's dann gefährlich? Also wo gibt's dann da die Grenze und die Abstufung?
Letztendlich ist es die Frage, wie lange dauert dieses Verhalten an? Und wie hoch ist der Leidensdruck? Zum einen der Jugendlichen selbst, die sich zum Teil für ihr Verhalten schämen. Und wie hoch ist der Leidensdruck der Umgebung, das heißt der Eltern, der Angehörigen oder derjenigen, die mit den Wunden der Jugendlichen konfrontiert sind? Mhm. Für uns ist immer wieder eindrücklich, dass Jugendliche eigentlich erst bereit sind, sich auf eine Therapie einzulassen, wenn der Leidensdruck hoch genug ist. Vorher sehen sie ihr Verhalten, sich selbst zu verletzen, vor allem als Spannungsabbau. Und ja, haben ja ein positives Gefühl dadurch und keine Motivation, etwas daran zu verändern.
Das finde ich einen interessanten Punkt. Wie kann diese Selbstverletzung Spannung abbauen? Also was empfinde ich, wenn ich das mache?
Ja, Jugendliche, die befragt wurden, haben eigentlich 3 bis 4 große Themenfelder genannt. Mhm. Das eine ist die Spannungsreduktion, das, was Sie eben schon genannt haben, die zum einen vor längerfristigen Stressfolgen schützt. Das heißt, der Jugendliche kann den negativen Stress, den er empfindet, abbauen durch die Spannungsreduktion, durch die Selbstverletzung und den Körper quasi wie schützen davor, dass er schwerer erkrankt, Stressfolge erkrankt. Einige Jugendliche berichten das auch als Schutz vor einer suizidalen Handlung. Das heißt, bevor noch schlimmere Folgen entstehen, noch tiefere Verletzungen, möglicherweise ein Suizidversuch, kann eine oberflächlichere Verletzung oder eine kleinere Verletzung davor schützen, sich selbst mehr zu schaden. Dann nennen Jugendliche Selbstbestrafung, also die Wut oder der Hass auf sich selbst, auch als Motivation, Probleme mit dem Selbstwertgefühl oder auch sich selbst wieder spüren zu wollen.
Wie wachsam sollte ich als Erwachsene, als Eltern, als Lehrer da sein und woran erkenne ich das, ob zum Beispiel mein Kind sich selber verletzt?
Das ist eine ganz gute Frage. Man hat in Belgien eine groß angelegte Studie gemacht, wo man 1400 Eltern befragt hat, ob sie wissen, ob ihr Kind sich verletzt. Und nur knapp ein Drittel hat das überhaupt bemerkt. Das heißt, so ganz einfach ist das nicht, weil die Jugendlichen ja nicht rumlaufen und ihre Narben oder ihre Wunden offen zeigen. Häufig werden die verborgen unter langärmeliger Bekleidung oder Ähnlichem. Es gibt auch das Umgekehrte, dass es gezeigt wird. Dann ist es eher als ein Kommunikationsversuch zu verstehen. Und die Frage, wie wachsam muss man da sein, ist eine der schwierigsten. Ich glaube, dass es sehr wohl wichtig ist, das mitzukriegen. Mhm. Aber genauso wichtig, es nicht zu verbieten oder einzuschränken oder zu kontrollierend zu werden.
Und wie sich das Umfeld verhalten sollte und welche Therapiemöglichkeiten es gibt, darüber sprechen wir gleich.
Der Radio 1 Radio Day Schmerz.
Selbstverletzung, Autoaggression ist unser Thema. Die Pflegewissenschaftlerinnen und Expertinnen Susanne Schoppmann und Pamela Versin haben dazu einen Ratgeber geschrieben. Was rät denn ihr Ratgeber? Wie sollten Eltern, Angehörige, Lehrer, nahestehende Menschen sich verhalten, wenn sie merken, da verletzt sich jemand?
Also dazu sagt der Ratgeber natürlich einiges und an erster Stelle sagt er, sprechen Sie mit den Jugendlichen. Also es geht gerade darum, das nicht zu tabuisieren, ihm aber auch nicht zu viel Wert beizumessen, diesem Verhalten, sondern miteinander darüber ins Gespräch zu kommen. Das wäre schon mal etwas Wichtiges.
Und der nächste Schritt wäre dann?
Ein wesentlicher Teil ist sicher auch das eigene Verhalten zu überprüfen. Mhm. Wenn ich möchte, dass mein Kind oder der Jugendliche, mein Schüler, der Jugendliche, den ich in einem Verein betreue, das Nachbarskind, wenn der sich Hilfe suchen soll, dann braucht es ein Vorbild dafür. Dann braucht es Erwachsene, die sie ja selbstreflektiert sagen, ja, ich habe Probleme und ich spreche auch andere Menschen an. Ich baue keine Fassade auf. Ich traue mich, über Gefühle, über Emotionen zu sprechen, auch wenn es mir schwerfällt.
Ja.
Und wenn ich vielleicht mal keine Worte dafür habe. Aber letztendlich brauchen sie Vorbilder wirklich für Selbstfürsorge und das ist unsere Aufgabe als Erwachsene.
Was sind denn am häufigsten die Reaktionen von Eltern beispielsweise, wenn sie das mitbekommen?
Also wir wissen von vielen Gesprächen mit Eltern, aber auch aus Untersuchungen, dass Eltern sich häufig fragen, was habe ich falsch gemacht, dass mein Kind das tut? Bin ich schuld? Habe ich nicht genügend Liebe gegeben? Habe ich mein Kind sozusagen vernachlässigt, vielleicht weil ich beruflich sehr engagiert war, all solche Dinge. Also da geht's auch um Schuld und Gefühle, um Schamgefühle, mhm, um manchmal auch um Ärger. Warum muss dieses Kind das tun? All das gilt es irgendwie vorsichtig anzusprechen, also eben nicht zu beschuldigen und keine Vorwürfe zu machen, sondern wenn ich sage, wenn wir sagen, ins Gespräch kommen, ist damit eigentlich gemeint, ernsthaft am Jugendlichen als Gegenüber interessiert zu sein, sich die Zeit zu nehmen, in dieser Zeit auch innerlich parat und frei zu sein für dieses Gespräch, sich wirklich darauf einlassen zu können, also nicht zwischen Tür und Angel.
Eins interessiert mich noch, wir sprechen bei dem Thema immer oder fast nur über Teenager. Kommt das bei Erwachsenen gar nicht vor?
Doch, das gibt es auch im Erwachsenenalter, aber wir wissen aus zahlreichen Studien, dass der Höhepunkt selbstverletzenden Verhaltens tatsächlich in der Jugend liegt.
Vielleicht noch ein Ausblick, wie kann das therapiert werden?
Es gibt da ganz viele Angebote mittlerweile. Allerdings ist immer die Frage, was bringt der Jugendliche sonst noch mit? Wir wissen, dass selbstverletzendes Verhalten häufig auch mit anderen psychiatrischen Diagnosen einhergehen kann, sei es mit Depressionen, mit Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel. Und es sind natürlich nicht alle Therapieverfahren direkt vor Ort verfügbar, sondern manchmal muss man sich mit dem zufrieden geben, was quasi die psychiatrische Klinik vor der Haustür anbietet. Deshalb ist es nicht immer das Therapieverfahren der Wahl, was der Jugendliche oder die Eltern vielleicht in Anspruch nehmen können. Trotz alledem geht es aus unserer Sicht also weniger um das Therapieverfahren, sondern darum, eine Person des Vertrauens zu finden. Und da sollten sich Jugendliche und Eltern aus unserer Sicht Zeit lassen, wirklich den richtigen Therapeuten, der zum Jugendlichen passt, zu finden, weil die Offenheit in der therapeutischen Beziehung ganz wesentlich für die Heilung ist.
Und es geht darum, dass trotz selbstverletzendes Verhalten Vertraulichkeit gewahrt wird. Also einige Eltern haben berichtet, sie haben dann zum Beispiel einen Hang dazu, die Gespräche ihrer Kinder mit deren Freunden zu belauschen oder Tagebücher zu lesen. Und genau darum sollte es eben nicht gehen, sondern darum, das gemeinsam so anzuschauen, dass auch dann, wenn ein Jugendlicher sagt, ich selber brauche noch gar keine Hilfe, Meine Mutter aber sagt, ich halte das nicht mehr aus, ich brauche Hilfe, dass man miteinander verhandelt, was kann man dann tun?
Selbstverletzendes Verhalten, verstehen und begegnen, heißt ein neuer Ratgeber. Verfasst haben ihn Susanne Schoppmann und Pamela Versin. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.